Rundfunksendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queer Nerds. Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena am Call ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Queerness, Sexualität, BDSM und den nahenden Winter. Unser heutiges Thema ist Einfluss von Serien und Filmen auf die Rollenspielkultur.
Und das Ganze hat sich der Comic-Dealer-Mini-Podcast von uns gewünscht als Teil des RPG and More Podwichtelns, das jetzt zum wiederholten Male stattfindet und wo Philipp vom nerdigen und niveauvollen Trash-Talk uns eingeladen hat. Im Wesentlichen ist das Podwichteln so, im Grunde ist es so, dass sich Podcasts gegenseitig zwei Themen zur Auswahl geben, beziehungsweise zwei Themen reingeben und dann kommt immer der nächste Podcast dran. So haben wir auf jeden Fall dieses Thema bekommen und es wurde gefragt nach Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Medien innerhalb der Nerd- und Popkultur.
Ja, und anfangen werden wir mit der Darstellung von Rollenspiel in Serie und Film. Das war Teil der Frage. Und da gab es gerade in den letzten 1 bis 2 Jahrzehnten einige, die, ich sag mal, hervorstechen, wo es auch viel besprochen wurde, dass Rollenspiel präsenter in den Medien wird.
Ja, als Beispiele wurden da sowas wie Big Bang Theory, Rick and Morty, Stranger Things erwähnt. Community hatte auch eine D&D-Folge. Insgesamt ist so D&D-Folgen etwas, was passieren kann. Und da spielen dann die Figuren aus der Serie Rollenspiel und wir lernen was über diese Figuren, dadurch, wie sie andere Figuren spielen. Es werden Witze gemacht. Und ja, die Darstellung des Hobbys ist nicht mehr so Satanic Panic geprägt, wie das vielleicht in den 80er Jahren der Fall war, als Labyrinth der Monster herauskam, wo Tom Hanks von D&D in den Verstand gebracht wird. Da verweisen wir euch auf die Gruftschrecken, die haben da eine Rezensionsfolge zu dem Film gemacht.
Ja, und bei E.T. kam es auch vor als das unverständliche Hobby des großen Bruders. Das wurde zwar nicht dämonisiert, aber zumindest nicht verstanden.
Genau, es kam so am Rande vor, aber ja, in den aktuelleren Beispielen ist es eher so ein spleeniges, aber unterhaltsames Hobby, das ja Figuren haben können, oft eher die nerdigen Figuren.
Ja, und es ist mehr eine Identifikationsmöglichkeit für Leute, die Rollenspiele spielen, die angeboten wird. Es hat aber auch schon Leute neugierig gemacht, aber es war nicht so, dass eine dieser Serien einen riesigen Zulauf an Personen fürs Rollenspiel gebracht hat. Eher, dass man Wiedererkennungswert hatte und Nerds gezielt angesprochen werden sollten.
Ja, und es schafft eben auch Referenzpunkte, wo man anderen sagen kann, ja, das ist wie das, was sie in Stranger Things spielen oder so ähnlich. Und ja, Leute erfahren vom Hobby, ohne dass sie es dadurch direkt verstehen oder dass das jetzt die weltbeste Darstellung ist. Aber ja, Leute, für die das eventuell etwas sein könnte, die dann sehen, ach ja, diese Dame könnte Spaß machen. Eventuell kommen die dadurch zum Hobby, aber es waren jetzt nicht die Rekrutierungshighlights, wo man große Schwämmen in der Community gesehen hat. Zumindest habe ich keine wahrgenommen. Ich würde jetzt mal ganz frech vergleichen mit 50 Shades of Grey für BDSM. Da wurde in der Popkultur auch plötzlich drüber geredet. Und es gab Leute, die eine Konzeption von BDSM bekommen haben, die vorher keine hatten. Ja, so ungefähr.
Die meisten Popkulturmedien bekommen allerdings Rollenspiel besser dargestellt, als das 50 Shades of Grey realistisch BDSM darstellen würde.
Ja, es gab aber tatsächlich auch D&D-Einsteigungsboxen, die Stranger Things oder Rick and Morty als so ein Skin genommen haben. Und ich habe die jetzt eher als so Sammlerprodukte wahrgenommen, Novelties. Ich glaube, die allermeisten Spielenden steigen dann doch mit einer der regulären Starterboxen ein, wenn sie Kontakt dazu haben. Aber ja, gemacht wurden sie.
Und für viele bestimmt auch schön, dass es sie gibt. Gerade wenn man Fan von beidem ist. Und generell, ich würde auch sagen, positive Entwicklung, dass eben Rollenspiel in nicht negativer Darstellung in den Medien vertreten ist. Insoweit schön zu haben. Größere Einflüsse gab's aber woanders.
Ja, ich würde eher sagen, dass halt die Darstellung in Serien das Hobby nicht groß verändert hat. Also,
ja.
Also ist bekannter geworden, hat vielleicht noch ein paar neue Kerntexte bekommen, aber letztlich ist es jetzt nicht so, dass da über 80er Jahre Nostalgie bei Stranger Things was rumkommt oder Leute es weniger lächerlich finden, die den Instinkt haben, es lächerlich zu finden, weil sie es in Big Bang Theory oder Community gesehen haben. Das sind ja jetzt auch keine Serien, die ihre Charaktere komplett ernsthaft darstellen.
Mhm.
Also nach meinem Dafürhalten hat es halt nicht so wirklich den großen Einfluss auf das Hobby gehabt, dass andere Leute jetzt drüber reden.
Ja.
Und dass es Nerds gibt, die die Referenzen verstehen, die im Filmgeschäft unterwegs sind.
Das ist richtig. Ich sag mal, jede dieser Darstellungen ist besser als Satanic Panic-Dinge, die ein paar Jahre vorher die Runde machten. Von daher können wir darüber zumindest froh sein.
Aber es gibt natürlich Dinge, die tatsächlich umgekehrt einen Einfluss hatten. Also ich glaube, dass viel mehr Serien und auch Filme Einfluss auf Rollenspiel so insgesamt hatten, wie wir Rollenspiel spielen. Also da sehe ich eher erkennbare Verknüpfungen.
Auf jeden Fall.
Wahrscheinlich auch, weil einfach Film und Serien nochmal ein größeres Medium sind als eben Rollenspiel selbst und die Leute halt auch, ja, jetzt nicht notwendigerweise durch Serien rekrutiert werden, aber gleichzeitig Rollenspielende sich natürlich auch für andere Kulturgüter interessieren und gerade für andere Fantastik und da viel von mitnehmen können.
Genau, die meisten Erfinder des Rollenspiels waren ja auch große Literarfans, gerade was Fantasy angeht. Und die Einflüsse spürt man ja von Anfang an im Rollenspiel.
Ja, das ist richtig. Also man merkt auch, was die jeweils gut gefunden haben. Also zum Beispiel Werner Fuchs war halt jemand, der Science Fiction eigentlich mehr mochte als klassische Fantasy. Und entsprechend hat er Abenteuer wie Durch das Tor der Welten für das Schwarze Auge geschrieben, wo man ja im Grunde durch ein Portal in eine andere Welt reist. Kiso währenddessen hat viel russische Literatur gelesen und das ist halt was für ihn das Bornland geprägt hat, diese Stimmung einzufangen in einer sozusagen einer fantastischen Version. Und natürlich optische Referenzen waren auch da, also Illustrationen wurden durchaus von Schauspielenden inspiriert oder von einer Optik, die man irgendwo in einem Film oder Serie gesehen hat, inspiriert gezeichnet.
Ja. Bei D&D mussten tatsächlich Begriffe wie Hobbit, die sie direkt von Tolkien entliehen hatten, aus Urheberrechtsgründen entfernt werden und durch neutrale Begriffe ersetzt werden. Deswegen heißt es dort Halblinge. Mhm. Also da wurde auch einfach vieles schon sehr sichtbar entnommen aus der Literatur, die Leute eben gelesen haben.
Genau. Und ja, das Rollenspiel, wie gesagt, ein Hobby, das von Fantastic-Fans gespielt wurde. Und die haben nicht nur gelesen, sondern auch Filme gesehen. Und es gibt ja auch einfach Fantastikfilme schon deutlich länger, auch in so Serienformaten, als es Rollenspiele gibt. Also seit dem 19. Jahrhundert kann man sagen, gibt es Fantastikfilme. Also schon sehr früh, einfach mit der Entstehung des Films, hat das begonnen und hatte auch einfach länger Zeit, sich zu entwickeln und war schon lange da, als Rollenspiel ein Ding wurde.
Und gerade in den Anfängen des Fernsehens gab es ja auch nicht viele Programme. Entsprechend, wenn Serien da waren, waren sie auch für viele direkt Referenzpunkte und gemeinsame Referenzpunkte, auf die man Rückgriff nehmen konnte. Wo zum Beispiel Star Trek ein großes Beispiel ist. Die Serie wurde nicht nur so beliebt, weil sie interessant und cool und was Neues war, sondern auch, weil es nicht viel Auswahl an guten, coolen, neuen Serien gab.
Ja, alle hatten die Gelegenheit, sie zu sehen. Und es ist halt eins der ersten Fandoms im heutigen Sinne, das da drum entstanden ist. Mhm. Und auch seit den späten 70ern wird halt alle 5 Jahre versucht, ein Star Trek-Rollenspiel zu machen. Also da gibt es sehr viele, wenn man mal durch die Designgeschichte geht, die sich in irgendeiner Form an Star Trek versucht haben.
Am Anfang war dann der Einfluss gerade bei den großen Rollenspielen in erster Linie ästhetisch. Also Leute haben halt das als Referenz zu Beschreibungen benutzt. Versucht, Dinge vielleicht nachzuspielen, aber vieles war halt erstmal Dungeon Crawling. Und das ist eben prozedural, wie eine Sportdarstellung geschnitten und nicht wie eine Erzählung.
Ja, oder gar nicht geschnitten.
Gar nicht geschnitten.
Genau, du gehst Tür für Tür, Raum für Raum, mit Bewegung auf der Karte in Echtzeit durch den Dungeon und machst alles. Und am Ende gibt es halt ein Ergebnis. Und wenn man jetzt nur zu interessanten Punkten dieser Geschichte schneidet, hat man direkt eine andere Art von Erzählung. Und das ist halt, wo viele der ersten Rollenspiele noch gar nicht für ausgelegt waren. Da war halt eher ein echtzeitiges Ding oder eben in klaren Zeiteinheiten, die eben auch was Handlungsmäßiges bedeutet. Also, dass man nicht in Szenen, sondern in Spieltagen gedacht hat, wie lange hat meine Figur jetzt noch Rationen, wie sie durch die Wildnis reist, so etwas.
Ja. Und wie sehr man seine Figur Rollen spielt, hing gerade zu diesen Zeiten der Rollenspielbeschreibung und der Rollenspielregelwerke sehr davon ab, wie die Spielenden das wollten. Also in den Rollenspielwerken war fast nichts dazu zu finden. Es gab halt die Regeln für die Aktionen, es gab keine Anleitungen, wie man spielen könnte und wie man gemeinsame Spielziele festlegt oder dergleichen.
Genau, In-Character-Gespräche waren auch nicht notwendigerweise in allen Spielkulturen üblich. Es gibt auch eben welche, die ihre Figuren da sehr als Avatare verwendet haben, aber auch es gab Leute, die von Anfang an schon stark In-Character gespielt haben, aber die Regeln haben halt eher andere Dinge erstmals unterstützt. Und die größten Spiele, jetzt D&D in den USA als so ein Begründungsspiel, aber halt auch das Schwarze Auge, das in Deutschland im Grunde den Markt eröffnet hat, waren jetzt nicht in erster Linie daran interessiert, Filme oder Serien zu emulieren mit ihren Erzählungen, sondern, wie gesagt, Literatur oder Wargames waren da teilweise der wichtigere Einfluss für das, was in der Struktur passiert ist. Aber es gibt natürlich Leute, die sich gewünscht haben, eine Filmhandlung nachzuspielen. Ist halt auch ein sehr einfacher Gedanke, auf den man schnell kommt, wenn man Fan von etwas ist. Und das drängt einen dann, wenn man sich überlegt, wie setze ich das um, eher in eine Erzählspielrichtung.
Und dafür gibt's auch sehr frühe Beispiele. Es wurden relativ früh schon dann Lizenzspiele wie James Bond 007, Dallas oder Star Wars rausgebracht.
Ja, ihr merkt schon, sehr unterschiedliche Genres und sehr unterschiedliche Strukturen von Film. Also James Bond kann man sich ja auch fast wie so ein altes Serial vorstellen. Star Wars hat ja zumindest damals einen klaren Trilogiecharakter gehabt. Und ja, Star Trek-Rollenspiel haben wir schon erwähnt, aber auch in Sophie Dallas hat halt eine Spieladaption bekommen. Wenn ihr euch da in die Geschichte reingehen wollt, wir verlinken eine Recherche von Age of Ravens auf dem Blog, da könnt ihr sehen, was Lowell sich da herausgeforscht hat. Also das sollte eine relativ vollständige Liste von Lizenzspielen sein, über mehrere Teile nach Jahrzehnten geordnet. Ja, aber es sticht auch durchaus heraus, dass eben einige dieser langlebigsten Lizenzen, die von Serien waren, also Dallas jetzt nicht, aber Dallas läuft auch nicht mehr, aber sowohl Star Trek als auch Doctor Who sind halt seit den Anfängen als Rollenspiele präsent, die sozusagen diese Serien spielbar machen sollen.
Und da der Spannungsbogen sowohl von Film als auch von Serie sehr anders sind als der eines Dungeon Crawls, ändert sich dann auch das Pacing des Spiels, wenn man eben diesen geschnittenen Charakter nachahmen möchte.
Genau, das, was du eben erwähnt hast, wird ein Konzept, das man auch in der Erzählung einbringt. Und man beschreibt halt auch mehr, weil man ja die Vorstellung der Leute, die sie aus den Filmen und Serien haben, aufgreifen möchte, durch die Linse der Kamera. Also früher, oder wenn man rein taktisch spielt, ist es ja wichtig, alle Informationen, die man braucht, um die richtigen taktischen Entscheidungen informiert zu treffen, zu vermitteln am Anfang. Und das kann eben, wenn wir bei DSA sind, die Verschalung der Wände und wie hoch und wie breit ist alles sein. Das ist allerdings nicht, wie man eine Szene setzt, wie sie von einer Kamera eingefangen würde, sondern es ist eben, wie man einen Raum beschreibt, sodass Leute ihn auf einer Karte skizzieren können. Und diesen Unterschied merkt man halt schon sehr deutlich, wenn man sich sowas wie Vorlesetexte anschaut aus Abenteuern, die ja diese unterschiedlichen Ziele verfolgen.
Genau, das ganze Framing und auch selbst die Funktion der Spielleitungsbeschreibung ändern sich einfach sehr stark von diesen beiden Punkten aus.
Ja, und das nimmt die Spielenden auch mit, weil die werden ja auch angehalten, mehr von sich halt aus der zuschauenden, cineastischen Perspektive zu beschreiben.
Genau. Ich würde auch behaupten, dass es die Spielenden eher dazu anleitet, aus ihrem Charakter heraus zu spielen, also auch in Time zu sprechen, wenn es eher filmisch oder in Serienformat gedacht ist.
Ja.
Aber auch da, es kommt halt immer sehr auf die Leute an. Ich glaube, es packt einen da schon mehr in die Richtung.
Es gibt einen klaren Anreiz, das zu tun. Und man tut halt auch, weil man eben eine Serienhandlung nachspielen möchte, eventuell einfach mehr, was nicht taktisch optimal ist, einfach. Weil man anfängt auch drüber nachzudenken, was wäre eine coole Story, wenn das hier in der Serie wäre. Was würde die Figur tun? Und schon ist man im Erzählspiel-Denken drin, im narrativen Spiel und nicht mehr ganz hart im gamistisch-taktischen Sinne. Und ja, das macht halt schon echt einen Unterschied. Ja, und so wird halt auch Dramaturgie zu einer Grundlage von Entscheidungen und mehr Fluff wird erzählt. Weil im Film wäre das auch cool.
Ja, exakt. Und um mal auf die Serienstruktur ein bisschen genauer einzugehen. Gerade bei langlebigen Serien hat man eben eine episodische Struktur. Und das hat sich über die Jahre sehr verändert, was das bedeutet. In den 70er bis 90er gab es kaum Serien mit übergreifendem Metaplot. Es gab immer eine Folge mit einem Thema, das wurde besprochen. Und beim nächsten Mal hatte man dieselben Figuren, die sich größtenteils auch nicht verändert hatten. Exakt dieselben Personen blieben in einer anderen Situation. Was sich aufs Rollenspiel sehr gut übertragen lässt. Weil auch dort eben die Struktur von Sitzung zu Sitzung, man hat jedes Mal ein anderes Thema, ein anderes Abenteuer und spielt eventuell die gleichen oder aber auch neue Charaktere.
Ja, und auch das Rollenspiel ist jetzt von Sitzung zu Sitzung unterwegs und da gibt es Parallelen. Natürlich sind auch hier nicht realistisch immer alle Spielenden da, also oft ist das nicht der Fall. Das heißt, ähnlich wie bei den damaligen Fernsehserien, weil es gab wenig Möglichkeiten, die nachzuschauen, wenn nicht jemand zufällig sie aufgenommen hat, heißt es, man muss auch immer wieder in eine Situation kommen, wo Leute, die es verpasst hätten, wieder einsteigen können. Und Spielende haben halt diese Parallele auch erkannt mit Sitzungen und Episoden wöchentlich. Und in Dallas zum Beispiel wurde auch schon absichtlich mit nach Episoden designt, dass man für jede Episode einen neuen Twist mitkriegt. Und es gibt auch einfach Dinge, die aus der ganzen Serienstruktur kommen, die man eben im Rollenspiel heute auch findet, als Konzepte, die auftauchen. Sowas wie das Monster of the Week. Also das ist immer pro Sitzung eine neue Bedrohung gibt, die aber auch innerhalb dieser Sitzung zu überwinden ist.
Genauso wie Running Gags, von der ja viele Serien leben, dass Dinge immer wieder aufgegriffen werden, auch im Rollenspiel sehr, sehr beliebt.
Ja, es gibt, glaube ich, kaum eine Spielrunde, die nicht ihre eigenen Running Gags entwickelt mit der Zeit.
Ja. Und ich glaube, das ist nicht mal unbedingt nachgemacht. Das ist auch einfach ein Ding von, wenn immer sich immer wieder dieselben Personen treffen und über ähnliche Dinge reden, etabliert sich das einfach.
Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass die Kreativität von Rollenspiel gar nicht so weit entfernt ist von der Kreativität eines Writing Room, also des AutorInnen-Teams einer Serie.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, und natürlich tauchen Figuren wieder auf, die man ans Herz geschlossen hat. Was so eine episodische Handlung allerdings ein bisschen rausnimmt, ist die freie Struktur einer Sandbox, wie wir sie jetzt zum Beispiel mit den Überlandreisen bei manchen D&D-Kampagnen hatten, wo einfach eine Karte da ist, man kann in jede Richtung laufen und erforscht einfach die Welt. Oder halt auch bei manchen, ich sag mal, simulationistischeren Spielen, wo die Charakter sich einfach in der Welt bewegen und mit der NSC interagieren können, dann hat man eben nicht so eine feste Struktur, sondern eher eine Handlung, die entsteht und läuft und nicht so geplant ist. Wenn man halt das in einer Sitzung durchziehen will, was man für eine Serie geplant hat, muss man eben auch entsprechend auf Pacing achten und das Ganze takten.
Genau, aber auch wenn man frei erkundet und dort dann immer wieder auf Dungeons oder ähnliche Gebilde trifft, ist da der Dungeon der Woche auch nicht so anders als das Monster der Woche oder das Problem der Woche.
Ja, genau. Man kann das auch so strukturieren, dass man auf der Karte halt immer, sie können überall hingehen, die Spielenden, aber alles, worauf sie treffen, hat die Größe einer Session.
Ja.
Oder eben, man baut tatsächlich den Dungeon der Woche und der wird dann erkundet und dann kommt der nächste. Das ist ja wieder zurück zum Anfang, woran Leute gemerkt haben, dass eine Serien- und episodische Struktur für Rollenspiel auch gut funktioniert, weil Leute das halt auch gemacht haben. Die Spielleitung hat ja nicht immer endlos vorbereitet, sondern oft eben schon etwas, das man befriedigend an einem Abend spielen kann.
Ja. Und wie schon angekündigt, die Wende sowohl im Rollenspiel als auch in den Serien war dann der Metaplot. Dass sich Dinge über mehr als eine Folge hinwegziehen, dass sich Themen über Staffeln hinwegziehen.
Dass Veränderungen auch dauerhaft sind.
Ja.
Und nicht wie bei Dallas, um nochmal das Beispiel aufzugreifen, eine ganze Staffel zurückgedreht wird, weil war nur geträumt, weil sie den Charakter, der gestorben ist, doch wieder haben wollten.
Ja.
Also ja, es bleiben halt dann einfach Veränderungen und der, ja, ein großer Plot schreitet voran und Star Wars ist nicht in einem Film abgeschlossen gewesen. Das ist durchaus, ja, spätestens zu dem zweiten Teil der Trilogie angelegt gewesen und auch Herr der Ringe ist nicht in einem Buch und nicht in einem Film fertig.
Richtig. Später dann, Anfang der 90er, kamen Serien wie Star Trek, Deep Space Nine, Akte X, Twin Peaks. Alle davon hatten Metaplot, der auch von Anfang an feststand, der nicht zufällig irgendwann dazukam, sondern die ganze Serie war von Anfang an geplant gewesen mit einem strukturierten Handlungsbogen, der dann von Staffel zu Staffel eben weitergelaufen ist.
Ja, also manchmal war es nur eine Staffel, die geplant war und dann kam
mehr dazu.
Genau.
Das dann konnte man ausbauen.
Ja, aber ja, das sind halt einfach Serien, die halt eben sehr so einen dramatischen Handlungsablauf haben, wo es natürlich auch Einzelepisoden gibt, die für sich funktionieren manchmal. Bei Akte X und Deep Space Nine mehr so als bei Twin Peaks. Twin Peaks ist ja im Grunde einfach ein Kriminalfall, eine Ermittlung, die über eine ganze Staffel erzählt wird. Und das war durchaus revolutionär damals als etwas, was Struktur geprägt hat. Dazu kam halt das aufkommende Internet oder die Verbreitung des Internets über Universitäten hinweg. Und da war ja, Star Trek weiterhin, aber auch Akte X auf jeden Fall auch Fandom-Vorreiter, die über Handlungen und Entwicklungen und so etwas einfach super viel diskutiert und spekuliert haben.
Ja, absolut. Lieben Gruß an dieser Stelle an meine alten IRC-Freunde, wo wir Deep Space Nine und andere Star Trek-Serien diskutiert haben. Genau, Metaplot bedeutet, es gibt eine übergreifende Handlung, die über die einzelne Folge hinausgeht und die Entwicklung der Figuren bekommt Raum, bekommt Bedeutung.
Ja, der Prozess muss auch nicht innerhalb einer Folge abgeschlossen sein, dass die Figur ihre Lektion lernt und dann entweder den neuen Status quo hat oder zum alten Status quo zurückkehrt, sondern man kann diesen Prozess und die Veränderung auch miterleben über längere Zeit.
Genau, genau. Und Rollenspielkampagnen, also größere Abenteuerstränge, fühlen sich oft ähnlich an. Und Serien gaben dann eben Input dazu, wie man diese strukturieren kann. Und auch die Charakterentwicklung im Rollenspiel, die halt über einen Few-Shot oder so ein Kurzabenteuer hinweggeht, ist etwas, das sich dadurch immer mehr im traditionellen Rollenspiel etabliert hat und nicht nur in den Erzählspielen, die direkt darauf angelegt waren.
Und ja, man merkt in den 90ern auch sehr direkte Einflüsse, aber weil halt Vampire die Maskerade, dass zum Beispiel die Szene als Handlungseinheit zu denken, ein ganz klarer Kernpunkt des Ganzen ist und auch eben so ein Spiel, das einen großen Mainstream-Erfolg hat, ja, sich von Anfang an als Erzählspiel versteht. Und ja, Vampire wurde halt auch in einer Zeit entwickelt, wo Akte X und Twin Peaks, die ja beide irgendwie Urban Fantasy im weitesten Sinne sind, bereits existiert haben. Und ich würde sagen, Vampire ist halt neben D&D und vielleicht auch schon früher eine der Momente, wo tatsächlich aus der Rollenspielkultur etwas in die Popkultur und die Nerdkultur übergegangen ist, über das Rollenspiel hinaus.
Mhm.
Also ich glaube, so Filmserien wie Underworld mit Kate Beckinsale sind so direkt von der World of Darkness beeinflusst, dass die, also ohne hätte es die nicht gegeben.
Ja, ja.
Es gab damals mit Kindred the Embraced auch schon eine schlechte Vampir-Serie, die war auch erfolglos, aber es gab eine TV-Serie zu Vampire, die Maskerade, es gab auch ein D&D-Cartoon. Deswegen würde ich die nebeneinander setzen, aber das ist halt schon etwas, was stattgefunden hat. Natürlich, Anne Rice hat auch Vampire die Maskerade beeinflusst, das hat sich gegenseitig befruchtet, dieser Vampir-Trend. aber da sehe ich auf jeden Fall halt ein Erbe vom davon, wie eine Vampirgesellschaft, wenn man mehr als einen hat, heute erzählt wird.
Absolut. Und an Serien, die einen sehr starken Einfluss hatten aufs Rollenspiel, möchte ich, glaube ich, Game of Thrones hervorheben. Mhm. Auch andere HBO-Serien, aber gerade Game of Thrones haben Metaplot und Spielarten nochmal auf eine andere Ebene gehoben.
Ja, Game of Thrones halt vor allen Dingen auch mit dem Einfluss in die Rollenspielkultur hinein, weil es fantastisch war. Mhm. Sowas wie The Wire, natürlich großartige Serie, großartig durcherzählt über mehrere Staffeln, aber eben nicht eins zu eins Nerdfutter gewesen, außer es geht halt um Film-Nerds. Aber diese hier Qualitätsfernseh-HBO-Zeit ist auf jeden Fall eine, die da noch großen Einfluss hat und ja, Game of Thrones besonders hervorzuheben.
Genau, es war halt dadurch, dass es fantastisch war, aber im Prinzip universell besprochen. Also jeder hatte zumindest davon gehört. Sehr viele hatten die Serie gesehen, egal ob sie Fantastic-Fans waren oder nicht.
Genau. Entwicklung der Serie hatten teilweise Nachrichtenwert.
Ja, richtig. Und diese Serie fokussiert auf Schmutz, auf Gewalt, auf fehlbare Menschen als Zeichen von Realismus. Niemand in Game of Thrones ist ein Heldencharakter. Eher im Gegenteil. Und das hat dafür gesorgt, dass Graustufen in Charakteren sowohl in Gegnern als auch in den selbstgespielten Charakteren wurde etwas Erstrebenswertes.
Ja, die haben einfach merklich an Bedeutung gewonnen, indem wie Rollenspiel im Fantasy-Bereich gespielt wird. Und auch der Aufbau von Fraktionen, mit denen die Zuschauenden oder halt im Rollenspiel die spielen, die sich identifizieren können und die alle irgendwie nachvollziehbare Ziele haben, dass man halt schon irgendwie den Streit dazwischen haben kann. Das war auf jeden Fall auch was Game of Thrones ganz groß gefördert hat. Alles natürlich mehr am Anfang der Serie, die lief ja über viele Jahre und ist zu einem für viele enttäuschenden Ende gekommen. Ich schaue doch immer House of the Dragons, aber es geht halt nicht allen so. Da wurden auch Leute verloren. Und ja, das hat auf jeden Fall Nachhall im Rollenspiel gehabt.
Ganz genau. Wobei DSA schon sehr früh Political Fantasy war.
Ja.
Und entsprechend auch viel Vergleichbares schon zugrunde liegt, was man benutzen kann. Deswegen hat es, glaube ich, dort auch einen sehr starken Widerhall gefunden.
Ja, auf jeden Fall. Und das liegt auch daran, dass Werner Fuchs ja mit George R. R. Martin bekannt ist, dessen deutscher Agent gewesen ist und halt auch noch ist. Und der hatte halt Bücher in einer neuen Übersetzung bei Fanpro rausgebracht und entsprechend gab es da einfach schon eine Bekanntheit mit dem literarischen Stoff, bevor er verfilmt wurde. Und das ist in den Vordergrund gerückt, als alle es dann in der Serie gesehen haben, dass diese Anlagen bei DSA auch da sind mit den Adelshäusern. Und zum Beispiel auf Conventions, wo man unter anderem über Game of Thrones geredet hat, aber eben auch diesen Charakter und diese Art von Themen in Abenteuer bemerkt hat, war das deutlich spürbar.
Es war wirklich so über so 2-3 Jahre hinweg, die ersten Jahre von der Serie Game of Thrones, war wirklich so ein Umbruch spürbar in der ganzen Szene, wie Charaktere gespielt wurden, was erwartet wurde an Charaktertiefe von Gegnern und anderen NPCs. Das, ja, hat sich einfach da sehr stark geändert.
Ja, und wir haben das auch durchaus mitgemacht. Ihr könnt in unserer Folge zu unserer Lieblingsabenteuer Stein im Nebel da mehr darüber hören, wie wir es am Tisch umgesetzt haben. Im offiziellen DSA ist es aber auch auf jeden Fall mit der Wildermark-Kampagne, würde ich jetzt so sagen, als wichtigste Sache, also von eigenen Gnaden, hat es sich niedergeschlagen.
Ja. Und es hat allgemein einfach ja aufgebrochen, dass Heldentum eine Kernerwartung war von Rollenspielcharakteren.
Genau, oder dass eine sozusagen feste Gesinnung anzunehmen ist, sondern nuancierte Figuren mit Schwächen, die eben auch Loyalität zu Fraktionen und Ideologien haben, die sich verändern kann, waren ja plötzlich en vogue.
Ja. Und die Nachwirkungen spürt man immer noch. Es hat sich einfach dauerhaft verändert, was Leute von Figuren im Rollenspiel erwarten.
Und ich finde durchaus Charaktertiefe ist gut. Worldbuilding ist gut. Ich mag Political Fantasy sehr gerne. Aber teilweise sehe ich es auch als Nachteil, wenn einfach Grausamkeit mit Realismus verwechselt wird. Und wenn halt auch gerade so Drastik von, ja, nee, ich brauche schon erworbene Behinderungen und sexualisierte Gewalt, sonst fühle ich mich nicht richtig abgeholt, ist nicht, was ich notwendigerweise in jedem meiner Fantasy-Spiele haben möchte.
Das ist korrekt, das geht mir genauso.
Ein bisschen war der Trend auch dein.
Der Trend war da, wurde aber zum Glück auch durch neuere, optimistischere Vorbilder abgelöst, sag ich mal. Da hat Critical Role, glaube ich, eine sehr große Rolle gespielt.
Insgesamt ist das, glaube ich, fast wichtiger als die Serien jetzt, also natürlich die als Einzelserien. Ich glaube sozusagen, dass das Medium-Serie, haben wir ja dargelegt, war sehr relevant für die Entwicklung von Rollenspielen als Medium. Aber Let's Plays und Actual Plays als Medium sind auch ein richtig großer Faktor. Eben aus der Szene heraus, wo Leute Rollenspiel im Grunde als Serie spielen, für andere zum Zuschauen. Und mit Vox Machina ist ja auch tatsächlich aus dem Rollenspiel eine Serie entstanden.
Ja. Auch der D&D-Film, der neue, ist eindeutig von Let's Plays und der Kultur an Tischen beeinflusst. Also, da ist dann wieder die Szene gut wiedergespiegelt worden. Und die Einflüsse sind an dieser Stelle wirklich sehr gegenseitig.
Ja, und es ist nicht mehr so, als wollten die Sachen weniger mit dir. Die es sein soll, es einfach bereit ist, vor mit anzunehmen.
Mhm.
Auch bei der Skate 3 haben wir ja besprochen, das ist ja auch etwas, was sehr ein Tischgefühl vermitteln soll. Mit der Erzählstimme und allem. Und gerade D&D ist auch einfach ein eigenes Genre geworden dadurch. Also nochmal mehr. Ein Genre, das auch in andere Medien reinstrahlt. Also da haben wir tatsächlich eine starke Wechselwirkung.
Ja. Abseits von D&D und den traditionellen Spielen gibt's aber auch einfach Spieldesign, das sehr darauf abzielt, eine Filmstruktur oder eine Serienstruktur abzubilden. Da gibt es sehr viele Erzählspiele, die genau das tun und sehr erfolgreich machen.
Und auch geeignet sind als Threat Games dazu in der Regel.
Richtig.
Ja, Primetime Adventures würde ich hier ganz stark nennen wollen. Das ist ein Spiel, das die Writing Room Perspektive, also die AutorInnen, verinnerlicht hat und uns in diese Rolle versetzt. Wir kennen als Spielende die Struktur der Serie und der Folgen und in jeder Folge stehen Figuren unterschiedlich stark im Fokus, können entsprechend unterschiedliche Szenen spielen, in die Handlung eingreifen. Und diese Writing-Perspektive ist eine, die sich für viele Spiele adaptieren lässt. Also man erschafft gemeinsam eine Story, entscheidet über die Figuren, anstatt nur eine Figur darzustellen. Also wir als Leute, die Figuren darstellen, sind AutorInnen und eher nicht die Schauspielenden im Method Acting, sondern eben, für die Story verantwortlich und die Spielleitung geht ein bisschen aus der SchiedsrichterInnen-Rolle raus und wird zum Showrunner, also zu der Person, die eine Konsistenz über die Serie und den Ton und so etwas den Überblick behält. Und ich glaube, das kann helfen, wenn man eben tatsächlich diese Arten von Stories erzählen will und Primetime Adventures ist ein Spiel, das halt einfach nichts anderes macht.
Ja, für mich natürlich immer eine Erwähnung wert, was sowas angeht, ist Fiasco. Mhm. Das erzählt eine Komödie des Scheiterns im Stil der Coen-Brüder. Und der Handlungsbogen wird durch die Regeln bestimmt. Das heißt, man geht im Prinzip Szene für Szene vor. Und die Regeln geben vor, welche Szenen das sind. Teile würfelt man aus, Teile legt man selber fest. Und es geht niemals gut aus, aber ist immer großartig.
Genau, es schafft eine Struktur und Pacing und zufällige Elemente, aus denen man eben eine Geschichte erzählen kann. Und ja, ähnlich wie das auch Primetime Adventures macht, gibt es bei Fiasco auch die Möglichkeit des Publikums reinzuwerfen, ob sie die Szene jetzt gerade gut oder schlecht fanden, ob sie wollen, dass es für eine Figur gut oder schlecht ausgeht. Was ähnliches macht auch Passion de las Passiones. Das ist ein modernes PBTA-Spiel und das adaptiert Telenovelas und ihre Tropes. und hat entsprechend eine leicht überhöhte Handlung, hat halt so Figuren, die aus dieser Kultur, diesem Medium stammen, aber auch imaginierte Zuschauende, die halt so die Familie ist, sind, die vor dem Fernseher sich das anguckt und wenn die Oma halt irgendwie schockiert ist, dann hat das einen Punkt gebracht für einen. Also das ist auch ein ganz cooler Gedanke, so die Zuschauenden sich mitzudenken bei der Serie, wenn man sozusagen die Figuren da spielt. Alles, würde ich sagen, sehr unterhaltsame Spiele, die Pacing gut umsetzen.
Richtig. Das letzte große Franchise, das ich noch nennen wollen würde, ist das MCU, das Marvel Cinematic Universe, das sehr großen Einfluss genommen hat als dominantes Franchise in der Pop- und Nerd-Kultur in den letzten Jahren. Auch hier, Metaplot ist groß da. Eine Handlung erstreckt sich über sehr, sehr viele Filme.
Ich würde sagen, schon fast zu viel. Das ist halt ähnlich wie die Comics als Vorbild wird, dass man kaum noch wieder einsteigen kann, kaum noch nachvollziehen, was wann passiert ist. Man braucht im Grunde einen Guide, in welcher Reihenfolge man die Filme sehen möchte.
Und die Serien, die es auch noch dazwischen gibt.
Genau. Und das Ganze ist auch sehr von Joss Whedon geprägt, der mit Buffy ja auch schon eine prägende Serie dieser Metaplot-Zeit der frühen geschaffen hat. Und Teamdynamiken und Dialoge hat er halt einen Stil, der im MCU sehr stark wiederfindet mit Sprüchen, die die Figuren sich gegenseitig drücken und Interteam-Drama, das auf eine bestimmte Art dargestellt wird. Wir haben in unserer Buffy-Folge auf jeden Fall auch schon noch mehr über Whedonesque geredet und warum das einflussreich ist, aber auch darüber, warum er jetzt nicht die Person ist, die man sich als persönliches Vorbild nehmen müsste unbedingt.
Das nicht. Die Dialog- und Teamdynamiken allerdings, da kann man sich ein bisschen was abschauen und das ist auch im Rollenspiel passiert.
Ich glaube, das ist mit am meisten, was da Einfluss gehabt hat, also wie die Figuren miteinander interagieren. Weil tiefes Lore gab es vorher schon, ineinandergreifende Metaplots auch. Und es ist auch tatsächlich so, dass kein Superhelden-Rollenspiel so wirklich, wirklich erfolgreich war, in die Spitzengruppe aufgestiegen ist, jetzt hier neben D&D, DSA, Shadowrun, Cthulhu, World of Darkness, so in diesem Bereich, da würde man jetzt kein Superhelden-Rollenspiel nennen.
Ja. Ich meine, es gibt einige, gerade auch zu MCU-Zeiten sind noch ein paar rausgekommen, die waren auch nicht alle schlecht, aber keins hat sich so hervorgetan.
Ja, nicht mal mit einer Marvel-Lizenz hat sich was durchgesetzt.
Mhm. Gleichzeitig schafft natürlich dieses Universum, das jetzt von nicht nur von Comic-Liebhabern gekannt wird, sondern auch von Leuten, die einfach nur gerne ins Kino gehen und Fantastikfilme schauen und Superheldenfilme schauen. Das schafft neue Referenzen. Neue Dinge, auf die zurückgegriffen werden kann, in Beschreibungen, in Vorstellungen, die Leute gemeinsam haben können. Gleichzeitig war der Einfluss aber weniger direkt greifbar als der von Game of Thrones.
Ja. Und ich glaube, es liegt wiederum daran, dass es kein Genre mit D&D teilt.
Mhm. Ja. Der Kern von Rollenspiel war von Anfang an Fantasy.
Ja, oder das Ursprungsgenre, ja. Also ich weiß nicht, ob das der Kern ist von Rollenspiel, also ob ich dem wirklich zustimmen möchte, aber es ist das Genre, wo die meisten Leute dem begegnen, was sich die meisten Leute als Rollenspiel vorstellen. Und wenn,
das meinte ich mit dem Kern.
Ja, aber wenn halt jede popkulturelle Darstellung auch ist, das ist D&D und Hasbro aktiv daran arbeitet, D&D mit Rollenspiel deonym zu halten, dass Leute da gar keinen Unterschied machen, dann...
Oder die Unterschiede nicht mehr verstehen.
Ja, genau, nee, es ist... dann wird es halt schwierig, andere Sachen als ins Bild von Rollenspiel reinzudrängen. Also, dass Leute sich gar nicht die Vorstellung machen, das könnte ein gutes Rollenspiel sein. Gibt es da was? Sondern entweder interessiere ich mich für Fantasy oder ich bin eh schon irgendwie tief nerdy. Und ansonsten ist es halt gar nicht präsent als eine Möglichkeit. Also, die popkulturelle Darstellung und Tropigkeit von D&D ist da auch, glaube ich, tatsächlich ein Nachteil, was die Akzeptanz dieses Mediums angeht. Ich habe bestimmt schon mal den Vergleich gemacht, aber es ist halt so, als würden wir noch immer Pong spielen die ganze Zeit und teilweise darüber uns austauschen, ob es besser auf Sand oder Rasen zu spielen ist, in diesem Tennissimulation, während eben drumherum ein ganzes Genre an jetzt allen anderen Computerspielen existieren würde. Und da ist halt die Marktmacht und der Wiedererkennungswert halt nicht nur zum Positiven zu betrachten.
Ja. Aber wir haben halt rausgearbeitet, dass schon seit dem Beginn von Rollenspiel wird versucht, auch Serien und Filme zu emulieren, in unterschiedlicher Weise. Mal in Ästhetik, mal mit Mechaniken, mal in der Struktur. Die Einflüsse von Erzählstrukturen von Film und Rollenspiel sind von den Kernerwartungen vom Rollenspiel nicht mehr zu trennen.
Ja, und ich glaube, dass Rollenspiel einfach Teil der Popkultur geworden ist. Aber es wird eher von popkulturellen Einflüssen von außen beeinflusst, als dass es großen Einfluss auf die Popkultur hat, was ein Trend im Rollenspiel gerade ist.
Ja, ganz genau.
Cool, das war unser Pottwichteln. Ich hoffe, der Comic Dealer Mini Podcast ist zufrieden mit unserer Beantwortung der Frage. Wenn ihr zufrieden oder unzufrieden seid, ihr habt die Gelegenheit, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ihr könnt eine E-Mail an nerdistyourhobby@gmail.com schreiben, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt unmittelbar kommentieren unter der Folge oder auf sozialen Medien. Wir sind auf Mastodon, wir sind auf FetLife, wir sind auch auf Facebook, wir sind auf Discord und ich persönlich bin auch bei Blue Sky. Überall dort nehmen wir gerne Input entgegen. Ihr könnt auch auf der Seite der Folge direkt kommentieren, dann ist nach einer Weile freigeschaltet. Womit ihr uns einen großen Gefallen tut, ist, wenn ihr jetzt gerade die 5-Sterne-Wertung klickt oder eine Rezension abgebt. Dadurch wird der Podcast auch sichtbarer. Und was der Sichtbarkeit auch hilft, ist, drüber zu sprechen. Also empfehlt uns weiter. Sprecht bei uns, teilt Beiträge. All das ist, wie gesagt, wirklich eine große Hilfe, bekannter zu werden. Schaut auch bei der Gelegenheit mal ins Pottwichteln insgesamt rein, was da für andere Folgen entstanden sind, was die anderen Podcasts sich so Spannendes überlegt haben zu den Fragen und auch um zu sehen, welche Fragen wir gestellt haben. Übrigens an die Sandkastenspiele, Grüße an Ralf Sandfuchs an dieser Stelle. Kennt man vielleicht von Power, Plüsch und Plunder oder als Konvertretung der Redaktion Fantastik. Und ja, wo wir schon bei Verlagen sind, Wonder Home ist gerade bei System Matters in der Vorbestellung. Die läuft noch bis zum 16.12. Also dieses Wochenende habt ihr noch die Chance, das niedliche, cozy Pastoral Fantasy Spiel zu holen. Ich war auch bei System Matters im Podcast zu Gast und habe da ein bisschen Systemerklärung und Demo Let's Played. Auch da könnt ihr gerne reinhören. Wird alles verlinkt. Dann habe ich noch einen weiteren Podcast gehört, der mir sehr gefallen hat, nämlich bei Frauen von damals. Das ist ein Podcast, der queere feministische Geschichte macht. Gab es mit der Lily L. Bibliothek, also deren Betreiberin, eine Folge zu Dora Richter. Das ist eine Transfrau aus den 20er, 30er Jahren bekannt. Die war am Institut für Sexualwissenschaften von Magnus Hirschfeld unterwegs und galt sozusagen nach dem Dritten Reich als verschollen. Und ja, die Lily L. Bibliothek hat nachgeforscht und sozusagen das Leben weitergezeichnet. Und sie hat halt durchaus noch viele Jahrzehnte gehabt. Und ich fand es super interessant, nicht nur über Dora mehr zu erfahren, sondern eben auch zu sehen, wie so eine Recherche vonstatten geht. Das mag meinem Geschichtsnördtum geschuldet sein, aber ich fand's gut. Des Weiteren, Grüße an Genderswap, die uns in ihrer aktuellen Folge erwähnen. Das geben wir gerne zurück. Sie haben bekannt gegeben, kein Rollenspiel-Podcast zu sein, aber ja, mit breiterem Themenschwerpunkt weiterzumachen. Und ich bin mir sicher, das ist dennoch hörenswert. Wir haben ja auch einen Themenschwerpunkt, der über das Rollenspiel hinausgeht. Also wenn euch das Rollenspiel vorher abgehalten hat, Genderswap zu hören, jetzt ist die Gelegenheit, einzusteigen und zu abonnieren.
Innenaufnahme. Spielzimmer. Dolly Inn auf Spieltisch. Nahaufnahme schockierte Gesichter für die Reaktion. Draufsicht Würfel. Und willkommen in deinem neuen Leben.